Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast zum Medienpraxisblog und ich bin Heiko Kunzmann, freier Journalist aus Leipzig. Hier geht es um die Themen Medien, Journalismus und redaktionelle Arbeit. Ich will dir ein paar praktische Tipps geben, wenn du vielleicht gerade anfängst, in einer Redaktion zu arbeiten, wenn du dich generell für Kommunikation oder dafür interessierst, wie Medien, wie Journalisten ticken. Ja, wie du vielleicht gesehen hast, hier auf dem Podcast gab es eine längere Pause. Ich habe im letzten Jahr viel gearbeitet und Corona hat ja auch vieles in den Hintergrund gedrängt. Von nun an aber soll es wieder regelmäßiger und häufiger hier auf dem Podcast und auch im Blog etwas Neues geben. Und ich freue mich wirklich heute sehr, dass ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder einen Gesprächspartner hier habe, und zwar Tarik Bakuni. Er ist freier Journalist, ebenfalls hier aus Leipzig. Er arbeitet vor allen Dingen für das Stadtmagazin Kreuzer und vor allen Dingen auch für die Krautreporter, für die er aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen berichtet. Und für die Krautreporter, und darum geht es heute auch zum großen Teil, schreibt er einen Newsletter aus Ostdeutschland. Ein sehr, aus meiner Sicht, sehr lesenswerter Newsletter mit vielen interessanten Perspektiven auf aktuelle Dinge. Man erfährt so ein bisschen, wie in der Redaktion über Themen diskutiert wird. Tarik erzählt, was er bei seinen Recherchen erlebt, was ihm auffällt, und es sind auch Begegnungen persönlicher Art mit dabei. Und wir haben uns auf Skype verabredet und ich will ihn heute mal fragen, welche Inhalte er denn für seine Newsletter auswählt, wie sein Newsletter überhaupt entsteht, und will natürlich gerne auch ein paar Tipps von ihm hören, also wie man zum Beispiel die richtige Ansprechhaltung auch für den Newsletter findet, was zu einem guten Newsletter dazugehört und worauf man vorbereitet sein sollte, wenn man einen Newsletter schreibt. Ja, Tarik, herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass du uns heute hier Fragen beantwortest. Ja, lass uns gleich mal loslegen. Du bist ja Journalist und ich denke mal, du liest sicher auch jede Menge Newsletter. Welche zählen denn dazu?
Ja, also ich kriege tatsächlich ziemlich viele Newsletter und unterschiedlicher Natur. Also es ist einerseits hat es ja angefangen, Newsletter war oft eher so ein Internet-Ding und so ein Social-Media-Ding. Und damals hat das angefangen mit dem Social-Media-Watch-Blog, das ja dann auch viel Newsletter umgeschickt hat. Und das war für mich so einer der ersten Punkte, wo ich mir gedacht habe, das ist schon ganz praktisch, das im Mail-Postfach zu haben und nicht immer auf die Seite gehen zu müssen. Und das war so mit für mich einer der Anfänge. Und dann bin ich halt zu KR gekommen, wo das halt eine der wichtigen Dinge waren und auch Einstellungsvoraussetzungen, dass ich bereit bin, Newsletter zu schreiben. Und gerade die Post aus Sachsen hatte eine ziemlich große Fanbase. Deswegen habe ich direkt von Anfang an eine sehr, sehr große Aufgabe bekommen. Und inzwischen sind es unterschiedliche. Es ist einmal zum Beispiel, der ist noch relativ neu, den habe ich jetzt gerade vor mir, weil da gestern die neue Nachricht gekommen ist, cool genug. Das ist tatsächlich so Social Media, Internet-Kram. Dann für mich sehr, sehr wichtig und auch tatsächlich mit einer meiner Lieblings-Newsletter ist Ost-West-Nord-Süd-X. Das ist tatsächlich ein Ostdeutschland-Newsletter, bei dem eine Journalistin, genau Anna Hämig, tatsächlich eine Linksammlung rumschickt, ich glaube alle 2 Wochen, in der ich echt viele Sachen mitbekomme und in der wirklich viele schöne Dinge auch stehen. Ist tatsächlich einer meiner Ziele, irgendwann selber darin aufzutauchen. Mal schauen, was passiert, wann es passiert. So richtige News-Newsletter bekomme ich eigentlich nur einen, und das ist der Touri-Newsletter. Das ist so ein Journalismus-Newsletter, den eigentlich, kennt auch jeder. Manchmal scrolle ich nur drüber, manchmal bleibt er ungelesen und manchmal lese ich komplett drüber. Was praktisch ist, ist halt eben einfach dieses schnelle mal eben drüber scrollen und gucken, was für einen interessant ist. So, es gibt eine Recherche, also so Online-Recherche, der ORN-Newsletter von Sebastian Meineck. Das ist ein Kollege von Weiß, beziehungsweise jetzt nicht mehr bei Weiß, aber der hat einen Newsletter gestartet, nachdem er bei Weiß aufgehört hat, der ORN heißt, also Online-Recherche-Newsletter. Und da finde ich immer mal wieder so Tipps und Tricks, wie ich halt irgendwie selber im Internet recherchiere, wie ich Sachen finde, wie ich Sachen abgleichen kann, Fact-Checking, rückwärts Bildersuche, solche Sachen. Im Letzten ist lustigerweise eine Kollegin, die ich, eine Freundin von oder eine Bekannte von mir, die ich kenne, erwähnt worden, deswegen. Ja, und dann halt die ganzen KR-Newsletter halt, ne? Die lese ich nicht nur aus beruflichem Interesse, sondern tatsächlich auch, weil die oft sehr gut sind oder meistens immer sehr gut sind. Ja, also das sind so die ich am häufigsten lese. Ach ja, genau, und den Newsletter Politik in Sachsen von der Sächsischen Zeitung. Den bekomme ich immer morgens. Das ist so also die erste Mail, die ich morgens öffne, weil da relativ klar steht, was die Schlagzeilen der Ostdeutschen Zeitung bzw. der Sächsischen Zeitung plus Thüringen drin sind. Das ist für mich so mein Morgen halt. Also.
Du hast deinen Newsletter ja von Josa Maria Schlegel übernommen. Der hat vorher für die Krautreporter in Leipzig gearbeitet, ist dann zur Leipziger Volkszeitung gegangen. Wie ist das denn so, wenn man von einem Autor einen eingeführten Newsletter übernimmt? Wie passt man sich da an? Was macht das so mit einem?
Ich hatte zwei Vorteile. Also ich kenne Josa, also ich kannte Josa vorher schon. Und Josa und ich sind ungefähr im gleichen Alter. Und auch so relativ, also so ähnliche Sozialstruktur. Und dementsprechend war das relativ einfach. Aber natürlich waren das Fußstapfen, in die ich treten musste. Und ich weiß nicht, also sag du es mir, hat sich die Tonlage verändert oder ist es ähnlicher geblieben oder ähnlich geblieben? Ich würde schon sagen, dass es auch ein bisschen verändert hat sich. Und das wollte ich ja auch so. Also, weil das ist natürlich eine Sache, die einen selber. Ja, wo man sich selber als Journalist auch fragen muss, will ich das einfach nur weiterführen und kopieren oder mache ich so ein bisschen auch mein eigenes Ding? Und das ist natürlich der Punkt auch bei KR, ne? Dass wir als Autoren schon eine Rolle spielen und auch als Autoren vorhanden sind.
Okay, gibt es denn Newsletter, die du so als Vorbild für dich ansiehst?
Ja, finde ich schwierig. Also, weil ich glaube, die Newsletter, die so eine sehr persönliche Note haben, sind halt immer so sehr auf die Person geschnitten. Und dann finde ich es schwierig, von Vorbild zu sprechen, weil ich persönlich finde, dass man da seinen eigenen Weg gehen muss und den Ton treffen muss und sich selber überlegen muss, was man da gerne macht und auch Sachen ausprobieren muss. Deswegen finde ich es da schwierig, von Vorbildern zu sprechen.
Okay, na, das ist so das Thema, was ich auch gerne mit dir bereden möchte. So ein Newsletter braucht ja wirklich so einen ganz persönlichen Ton in den meisten Fällen. Wie findet man den denn, beziehungsweise wie wichtig ist es denn, so diese richtige Ansprechhaltung für die Leser zu finden?
Also, ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen Newslettern, die so Linksammlungen sind, wie es zum Beispiel auch dieser Ost-West-Nord-Süd-X-Newsletter ist. Da ist die Tonlage weniger wichtig. Bei meinem Newsletter ist es sehr viel wichtiger. Ich glaube, dass man das finden kann, indem man einfach versucht, sich selber, ja, indem man sich selber vorstellt, dass man wirklich mit jemandem spricht. Und deswegen schreibe ich meine Mails, also meine Newsletter auch immer in einem eigenen Text vor und nicht in diesem Feld, was wir benutzen, Mailchimp, was Mailchimp anbietet, sondern schreibe sie quasi in einem Textfeld vor, weil ich weniger das Gefühl haben will, einen Newsletter zu verschicken, sondern eine persönliche Mail an jemanden, an eine Person und ihr das direkt erzählen will. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Trick, also weil das halt einfach die grundsätzliche Einstellung ist, wie man an diesen Newsletter rangeht und wie man an so Texte rangeht. Also es verändert es bei mir halt einfach.
Wie hast du dir denn diese Tonlage, diese Ansprechhaltung antrainiert? Wie bist du da rangegangen?
Also erstens muss man sich, glaube ich, von der Idee lösen, dass das ein Text ist. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, weil einen Text schreibe ich ganz anders und meine Texte haben auch eine ganz andere Tonlage als Newsletter. Und wenn ich einen Newsletter wie einen Text anfangen würde, dann würde eine ganz andere Tonlage rauskommen, nämlich viel verklausulierter, ich würde viel mehr auf Stil achten. Und das ist vielleicht auch der zweite Punkt. Ein Newsletter ist ein Format, was sehr schnell funktioniert, und sind wir auch ehrlich, von vielen Menschen überflogen wird. Gut, das passiert auch bei großen Texten oft, aber bei Newslettern ist es noch viel, viel stärker so. Und dementsprechend sollte man sich genau dem anpassen, nämlich man sollte einen Flow haben, der wirklich eher wie eine schnelle Mail geschrieben ist. Und natürlich sollte man dabei korrekt bleiben und man sollte auf Rechtschreibung und Zeichensetzung achten. Aber trotzdem sollte es halt nicht so geschrieben sein, als ob man damit keine Ahnung, einen Reporterpreis gewinnen will. Sondern man sollte ja, man sollte sich vorstellen, dass man eben eine Mail schreibt und eben keinen Text.
Und welche Dinge nimmst du so auf in deinen Newsletter? Welche Themen sind für dich wichtig?
Ehrlich, ich probiere viel aus.
Okay.
Ich probiere viel aus. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt dabei. Also, weil ich glaube, die Menschen merken ziemlich schnell, wenn das so einem Starren und in so ein Korsett gezwungen wird. Und ich glaube, das macht einen Teil meiner Tonalität und meines Newsletters auch aus, dass ich Dinge ausprobiere und mal hier mal erzähle und mal da. Es ist ja quasi, ja, also ich probiere viel aus, ich probiere Formate aus, ich probiere Geschichten aus. Also zum Beispiel die Geschichte von Matthias, die ja dann auch auf der Seite gelandet ist. Es war ein relativ langer Text. Ich habe das ausprobiert, ob das funktioniert. Und es hat funktioniert in dem Fall, weil das war ja schon ein Text, der sehr viel stärker auch als Text funktioniert. Also als Porträt oder als Reportage und nicht nur als Newsletter. Trotzdem war das eine der Newsletter, wo ich am meisten Rücklauf bekommen habe, weil das die Leute so berührt hat. Und insofern, glaube ich, muss man da vieles ausprobieren und man kann auch vieles ausprobieren und die Leute verzeihen das einem auch sehr, wenn man Sachen ausprobiert, weil es eben dann auch die Leute motiviert, den Newsletter anzuklicken. Also wenn ich halt weiß, was vorkommt, dann kann ich sagen, na gut, okay, dann lese ich den vielleicht morgen und dann verschwindet die Mail unter zahlreichen anderen Spam-Mails oder was auch immer man tagtäglich ins Mailpostfach bekommt, was bei vielen Menschen sehr, sehr viel ist.
Ja, hier nochmal zur Erklärung für alle, die den Newsletter vielleicht nicht gelesen haben von dir. Du hattest im Februar über Matthias geschrieben, eine Begegnung mit einem älteren Ostdeutschen, der sich als Selbstständiger halt immer wieder neu erfinden musste, als bestimmte Berufe für ihn nicht mehr in Frage kamen oder als es da beruflich nicht mehr weiterging. Welche Themen oder was geht denn generell in deinen Newslettern gut, was funktioniert gut und welche Dinge, welche Geschichten bringen dir Echo?
Also, ich glaube, das muss man auch so zwei Ebenen sehen. Einmal die Ebene des Engagement, also ob die Leute einem antworten und auf die Links klicken. Und das andere ist, was die Leute dann einem irgendwie so sagen, wenn man sie dann mal trifft. Und zum Beispiel diesen Einblick in die Redaktion. Das finden total viele Leute total klasse, wenn man die ist und du ja auch, mit denen man sich unterhält und wenn mal irgendwie sich mit denen trifft und das eher zufällig ist. Texte wie der von Matthias oder Ankündigungen für Recherchen erzeugen viel, viel mehr Engagement, als dass man dafür Rücklauf bekommt. Also weil das die Leute einem da echt die Meinung zu sagen. Und was auch gut funktioniert ist, sind Links, wenn man die Links mit einer persönlichen Geschichte oder also man erklärt, warum man diesen Link anklicken sollte. Das sind so Sachen, die sehr, sehr gut funktionieren. Ja, das sind so zwei Dinge, ich kann jetzt noch mal kurz gucken, was hier in meinem, was besonders gut funktioniert, sind. Ja, was leider nicht so gut funktioniert ist, sind tatsächlich so sehr nischige News-Sachen. Das sind oft Sachen, die dann eher untergehen. Also zum Beispiel, ich habe mal einen Newsletter über eine Wahlumfrage in Sachsen und es ging um die AfD. Und ich dachte eigentlich, das ist ein kompletter Selbstläufer. Die AfD ist eigentlich immer ein Klickgarant. Trotzdem ist das ziemlich wenig geklickt worden und ich glaube, es haben sich sogar 5, 6 Leute abgemeldet dann bei dem Newsletter. Das ist dann immer schade, aber da hat man was probiert und es ist am Ende auch okay.
Ja, jetzt geht's ja immer so auch um die Frage, wie oft haut man denn so ein Newsletter eigentlich raus? Also manche sind ja da sehr eifrig, da gibt's mehrmals die Woche einen Newsletter, andere wieder, die publizieren den relativ unregelmäßig. Was ist so für dich eigentlich, oder was glaubst du, was ist so die ideale Frequenz, wie häufig sollte ein Newsletter erscheinen?
Ja, ideal wäre es tatsächlich wöchentlich oder zumindest zweiwöchentlich, also weil die Regelmäßigkeit, und das merke ich auch tatsächlich, Regelmäßigkeit hat zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, man kann seinen eigenen Arbeitsablauf so ein bisschen standardisieren. Bei mir heißt das zum Beispiel, dass ich über die Zeit hinweg versuche, Links zu sammeln und das schon mal zu sortieren, was ich dann in den Newsletter als Empfehlungen zum Beispiel reinschreibe. Der zweite Punkt ist so ein bisschen, dass die Leute daran gewöhnt sind und dann wissen, was weiß ich, donnerstags morgens kommt der Newsletter von Tarek. Da ist er da, dann klicke ich den schon direkt an. Und wenn die Mail unvermittelt kommt, dann ist es nicht so gut tatsächlich. Also ich bin da nicht ganz so regelmäßig, wie ich sein will und sein sollte, aber ich versuche eigentlich so maximal alle 2 Wochen einen zu schreiben.
Okay, gehen wir mal ein bisschen mehr so noch in den Schaffensprozess rein, in den kreativen Prozess. Wie entsteht denn eigentlich dein Newsletter? Gibt es so ein bestimmtes Muster, nach dem du da arbeitest?
Genau, also ich versuche, meinen Newsletter so ein bisschen als Block, also so blockweise aufzubauen. Das bedeutet, einmal gibt es diesen Empfehlungsblock, den ich jetzt auch seit ein paar Mal ausprobiert habe, mit diesem, du hast so und so viele Minuten Zeit, du hast so und so viele Minuten Zeit, du hast so und so viele Minuten Zeit und dann mit entsprechenden Links. Das ist sowas, was ich halt über meinen normalen Arbeitsalltag immer wieder halt einbaue. Also weil ich halt merke, so ich lese gerade was und dann denke ich, ach ja krass, das kann ich irgendwie für ein Newsletter gebrauchen. Und dann packe ich das in mein Notion, also so eine Notizbuch-App. Und dann ist das da gespeichert und wird direkt unter Newsletter abgespeichert. Und dann, das ist so dieser Teil, dann kommt immer mal so sind so variable Teile. Also zum Beispiel, ich versuche immer mal wieder so diese guten Nachrichten aus dem Osten reinzubringen. Das ist sowas, was ich auch immer dann in Notion reinpacke und dann hinterher an den Tag oder an dem Tag, bevor ich den rausschicke, aufschreibe. Und dieser erste Teil, also diese direkte Ansprache und die Kolumne quasi, wenn man es so nennen mag, das ist was, was ziemlich spontan passiert. Also das ist auch was, was bei mir ziemlich intuitiv passiert. Es kann sein, dass ich einen Einfall habe und das dann, also einen Einfall irgendwie an einem Montag habe und das dann aufschreibe mir und irgendwo notiere und das dann am Mittwoch aufschreibe tatsächlich. So war das zum Beispiel mit Matthias, also mit der Geschichte von Matthias. Bin halt an dem Sonntag dann nach Hause gefahren und dachte so, die Geschichte ist echt so krass. Ich will die mal aufschreiben. Und dann habe ich sie mir mit Notizen halt aufgeschrieben und habe dann gesagt, so, naja, für eine Geschichte, also für einen großen Text auf der Seite ist es vielleicht ein bisschen zu wenig, aber vielleicht kann ich das als Newsletter aufschreiben. Und das habe ich dann ausprobiert und es hat gut funktioniert. Ja. Also es ist ein ziemlich intuitiver Prozess, weil, ja, wie gesagt, weil ich glaube, das ist Teil dieses ganzen, ich schreibe eine Mail. Also wenn ich das zu stark durchplanen würde, und das tue ich ja mit den anderen Teilen des Newsletters schon, dann würde das nicht mehr die Tonalität treffen, beziehungsweise würde vermutlich sehr viel steifer alles sein.
Jetzt schreibst du deinen Newsletter ja als Mitglied der Krautreporter, als Mitstreiter der Krautreporter. Wie unabhängig bist du denn da eigentlich als Teil der Redaktion? Gibt es da Vorgaben, die ihr irgendwie umsetzen müsst, oder gibt es da so Anregungen?
Na, es ist Teil meines Jobs, also dementsprechend bin ich nicht unabhängig, was die Frequenz und die Existenz angeht. Wo ich komplett frei bin, ist die Inhalt und die Form. Also ich bin frei darin zu schreiben, was ich möchte, wann ich möchte und wie ich es möchte. Manchmal versuchen wir so ein bisschen, also gibt es so Ansagen, dass wir doch mal versuchen sollen, die Texte nochmal irgendwie stärker in die Newsletter einzubringen. Und manchmal teilen wir untereinander Sachen, die besonders gut funktionieren oder die gar nicht funktionieren. Aber das sind niemals irgendwie Sachen so von wegen, das müsst ihr jetzt so machen oder das dürft ihr nicht mehr machen, sondern das sind halt, ist halt Meinungsaustausch innerhalb der Redaktion und eher ja, gegenseitige Hilfe. Und darüber bin ich auch sehr froh. Ich glaube, wenn ich einen Newsletter schreiben müsste, dessen Inhalt ich nicht frei bestimmen könnte, dann würde ich das nicht so gern machen. Also, weil ich bin ja als Journalist auch frei in dem, was ich schreibe, und das muss sich halt auch auf den Newsletter auswirken.
Mhm. Und wie kommt denn dein Newsletter eigentlich so an? Kannst du uns vielleicht ein paar Zahlen verraten, weil ich glaube, das ist auch so etwas, was viele Leute sehr spannend finden, Öffnungsraten etc. pp.
Ich habe das hier eben offen. Also meine Öffnungszahlen bewegen sich im Schnitt so um die 40%. Das ist im Vergleich zu anderen Newslettern sehr gut. Liegt aber auch unter anderem daran, dass ich ein sehr spezielles Publikum habe. Also mein Newsletter abonniert man nicht mal eben so, sondern den abonniert man halt, weil man sich für Ostdeutschland interessiert. Das ist mein Vorteil. Ich habe um die 2500 Abonnentinnen. Das ist nicht sonderlich viel. Das ist auch für KR-Verhältnisse nicht sonderlich viel. Beziehungsweise im unteren Mittelfeld. Ja, das sind so die Zahlen. Was so Klickzahlen angeht, ist die Sache, dass das relativ stark variiert, je nachdem, was für Links ich reinstelle. Also das geht von 20% bis unter 1%, wenn ich quasi auch keine Links da drin habe. Ja.
Und wer sind denn so deine Leser? Weißt du da mehr darüber?
Eher Ostdeutsche, warte mal, genau, ich kann das hier genauer nachgucken, glaube ich. Aber grob gesagt, also es sind eher Ostdeutsche tatsächlich, aber ganz oft die aus dem Westen kommen, sind dann, ich nenne es jetzt mal platt, Exil-Ostdeutsche oder Weggezogene. Und da bekomme ich super oft Mails. Also ganz oft schreiben mir Menschen, ja, ich bin weggezogen, aber dein Newsletter bekomme ich immer noch, und es ist immer noch schön, irgendwie immer mal wieder so News von zu Hause zu hören quasi. Ja, das ist so der Gros quasi.
Und wie kriegst du so Feedback von ihnen? Beziehungsweise wie holst du dir das ein? Hast du da einen Trick oder ja, ein Geheimrezept?
Also es gibt so ein kleines Geheimnis, das habe ich als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, ich überlegt, ob ich das verrate, aber der Punkt ist, es gibt einen Trick, womit man das extrem erhöhen kann. Und das ist dieses ganz klassische Call-to-Action-Prinzip. Wenn ich nichts frage und nicht irgendwie dazu aufrufe, mir zu schreiben, dann bekomme ich deutlich weniger Rücklauf. Dann bekomme ich meistens so 2-3 Mails. Wenn ich jetzt, wie zum Beispiel in meinem letzten Newsletter, wo ich einfach nur, und das war nicht einfach nur, das hat ja auch einen Sinn, warum ich das mache, aber da habe ich nach Möbeln gefragt, also Menschen, die Möbel, DDR-Möbler, MöbelbauerInnen kennen. Und ich habe wahnsinnig viel Rücklauf bekommen. Also ich habe bestimmt 20 Mails dazu bekommen, weil Leute mir geschrieben haben, entweder, dass sie niemanden kennen oder dass sie jemanden kennen oder dass sie, dass ich doch da und da mal hingehen sollte. Und sehr, sehr hilfreiche Sachen auch. Also wie gesagt, es hat einen Sinn, warum ich das frage. Und ist ja gerade bei Krautreporter auch ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, dass wir unsere Community mit einbeziehen. Aber das hat sehr, sehr große Auswirkungen.
Jetzt haben wir ganz viel über deinen Newsletter erfahren, wie du den so fertigstellst und wie du den konzipierst. Wie muss denn für dich ein idealer Newsletter eigentlich aussehen, für dich selbst, damit du ihn liest?
Ja, das Wichtigste ist natürlich das Thema. Also gut, ich würde das Thema, also gut, fangen wir mal anders an. Ich würde das Thema, glaube ich, mal ausklammern, weil das ist ja grundsätzlich Interesse muss ja da sein. Aber dann ist, glaube ich, der nächste Punkt ist tatsächlich die Präsentation. Also der Newsletter, ich merke, dass ich Newsletter häufiger anklicke und häufiger auch nicht deabonniere, wenn sie gut aussehen. Das heißt, klare Struktur, das heißt, klare Form und nicht irgendwie mit kleinerem Text und was weiß ich alles. Das zweite ist definitiv Form follows Function. Also wenn der super aussieht, aber in einem langen Text, also wenn es eigentlich eine Linksammlung ist, aber ein langer Text ist, dann merke ich sehr, sehr schnell, dann bringt mir das nichts. Linksammlungen sind Linksammlungen, die kann man als kurze Snippets machen und lange Texte kann man als lange Texte machen. Also quasi die Idee hinter dem Newsletter muss auch auf jeden Fall dem Sinn folgen. Und das Dritte sind dann tatsächlich die Persönlichkeiten. Also wenn die persönliche Ansprache gut ist, wenn ich die Person vielleicht sogar kenne, dann abonniere ich den auf jeden Fall. Ja.
Aha, okay. Also es wird ja ganz häufig geredet, dass diese Newsletter auch eine Möglichkeit sind für Journalisten, dass sie selbst stärker als eigene Marke, als Autor hervortreten. Was glaubst du, zahlen sich Newsletter als Mittel oder als Hilfsmittel in Sachen Markenbildung aus und welche Potenziale siehst du da vielleicht auch so in Plattformen, die ja jetzt entstanden sind, wie zum Beispiel Steady oder Substack, die den Journalisten ja helfen sollen, selbst Newsletter zu erstellen.
Für uns als Journalisten oder? Also ich kenne natürlich keine Zahlen und ich habe den Luxus, dass ich nicht dass ich meinem Newsletter nicht direkt nach Geld fragen muss und nicht direkte Spenden bekomme. Deswegen kann ich dazu nicht sagen, wie viel das auf mein persönliches Konto einzahlen würde, wenn es mein Newsletter wäre. Aber ich merke schon, dass Newsletter wirklich gut funktionieren. Und zwar, weil die Menschen nicht mehr so Lust haben auf 1000 News-Apps und sehr gezielt inzwischen Menschen folgen, sei es auf Twitter und dann halt den Newsletter noch abonnieren, weil auf Twitter zu viel los ist und sie das dann nicht mehr mitbekommen. Das ist so der Vorteil an einem Newsletter. Man kann einer Person sehr gezielt folgen und muss nicht ständig auf Twitter sein, um der Person folgen zu können. Das hat den Vorteil. Das Zweite ist natürlich, dass es weitergeleitet werden kann ohne Probleme und ohne, dass die Person dann sich noch die App runterladen muss. Also wenn mir Menschen, also zum Beispiel, ich habe kein TikTok und wenn mir Menschen TikTok-Links schicken, dann klicke ich da nicht drauf, weil ich das nicht mache so. Oder das neueste Beispiel wäre ja Clubhouse. Es funktioniert nicht, wenn man diese App nicht hat und nicht eingeladen worden ist. Bei einem Newsletter kann man einfach weitersenden. Das ist ein zweiter Vorteil. Und ja, und der dritte Vorteil ist halt für uns Journalisten tatsächlich ganz einfach, dass wir uns frei austoben können und vollkommen ohne ein Netzwerk und ohne ohne Hardware und ohne eine Website, die man aufbauen muss, diesen Newsletter aufbauen kann. Also ich habe zum Beispiel hier für das Leipziger Stadtmagazin Kreuzer habe ich mit meiner Kollegin einen Newsletter entwickelt und wir haben uns das halt zusammengebastelt und wir haben einen Mailchimp-Account gemacht und haben uns halt überlegt, was funktionieren könnte und der funktioniert auch sehr gut. Aber also insofern ist es eine Konzeptarbeit, für die man nicht unbedingt jetzt noch einen Programmierer anschreiben muss und fragen muss, kannst du mir eine Website daraus basteln, sondern es funktioniert alles inzwischen schon sehr gut.
Welche Vorteile haben denn Newsletter generell aus deiner Sicht?
Der genannte Grund dieser Plattformunabhängigkeit, also ich brauche kein Apple-Handy, ich kann das rein theoretisch mit meinem Laptop machen und ohne Handy leben, oder mit einem stationären Rechner, wenn man so will. Also es ist vollkommen plattformunabhängig, deswegen erreicht man sehr, sehr viele Menschen, die vielleicht eben halt nicht so Smartphone-bewusst sind. Dann ist es natürlich die direkte Belieferung. Also wenn wir davon ausgehen, dass Menschen auf Social Media gehen und sich und dann aber von einem Algorithmus beeinflusst werden, also zum Beispiel wenn der Facebook-Algorithmus uns als Krautreporter auf einmal nicht mehr mag, dann merken wir das. Dann merken wir das sehr, sehr schnell. Und eine Mail wird immer verteilt und die kommt an. Und wenn man die gut macht und wenn man die Ansprache gut macht, dann klicken die Leute auch da drauf und öffnen diese Mail und dann klicken die auch auf den Link. Insofern macht man sich mit dem Newsletter auch so ein bisschen unabhängig von den großen Verbreitern, die halt, ja, die uns mit ihren Algorithmen natürlich sehr, sehr stark pushen oder halt auch wieder fallen lassen können. Also insofern ist es quasi eine, ja, ein bisschen so ein Befreiungsschlag gegenüber den sozialen Netzwerken.
Zahlen die Newsletter auch auf die Markenbildung des einzelnen Journalisten dann ein?
Also unsere Newsletter bei KR sehen ja zum Beispiel alle gleich aus. Also alle gleich im Sinne von, sie haben das gleiche Design. Und der Newsletter von der Sächsischen Zeitung sieht aus wie die Seite der Sächsischen Zeitung. Und wenn die auf Facebook posten, dann sieht das nicht aus wie die Sächsische Zeitung, sondern sieht aus wie Facebook. Also dementsprechend entsteht natürlich auch eine viel, viel stärkere Markenbindung und eine viel, viel stärkere Identifizierung mit der Marke, weil man weiß, okay, das Grün, Sächsische Zeitung, das Dunkelblau, KR und so weiter und so fort. Also das, diese Unabhängigkeit, die man von den sozialen Netzwerken erreicht, dadurch ist schon relativ groß.
Warum boomen denn eigentlich Newsletter gerade in den letzten Jahren? Ich meine, man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen. Das ist ja eigentlich ein altes Format. Da werden E-Mails rausgeschickt. Was ist daran so faszinierend oder was bringt die Leute dazu, sowas verstärkt zu nutzen? Und auch solche Plattformen wie Substack oder Steady, wie einfach machen die es denn für die Journalisten?
Ja, ich wusste, dass du mir die Frage stellst und ich habe darüber nachgedacht und ich habe auch ehrlich schon mit vielen Freunden darüber geredet und wir wussten es nie. Also ich kann mir das in dem Sinne nicht erklären. Natürlich gibt es wahnsinnig viele Vorteile von Newslettern und natürlich ist das irgendwie eine gute Sache. Aber warum das ausgerechnet irgendwie in den letzten Jahren wieder so stärker wird, das kann ich dir nicht genau erklären. Also es ist, glaube ich, also mal abgesehen davon, dass, glaube ich, es inzwischen mehr Anbieter dafür gibt, die sowas vereinfacht ermöglichen. Also zum Beispiel, wenn ich einen Newsletter selber erstelle, also wirklich von Grund auf, dann müsste ich mir meinen Webspace erstellen, dann müsste ich quasi sogenannte Cronjobs oder so heißen, die dann müsste ich dann erstellen, um halt regelmäßig Mails rauszuschicken und die Leute müssten sich dann in meinem Liste eintragen und ich müsste das selber hosten und dementsprechend wahnsinnig kompliziert, wahnsinnig fehleranfällig, bestimmt auch bricht man irgendwelche Datenschutzgesetze, wenn man das macht und wenn das allem alles abgenommen wird und die sagen, hey, du füllst es einfach aus, hier hast du noch einen schönen Editor, mit dem du kannst du deine Klötzchen dann hin und her ziehen, wie es bei Mailchimp zum Beispiel ist. Wir kümmern uns um den Rest. Hier hast du noch ein paar schöne Auswertungsdaten und kannst sehen, wie das geklickt wird. Klar, warum sollte ich das dann nicht nutzen?
Okay, und zum Schluss natürlich nochmal die Frage, was ist so dein ultimativer Tipp für Leute, die jetzt einen Newsletter anfangen oder die sich vielleicht im Gedanken damit beschäftigen? Auf was sollten die gefasst sein oder womit sollten die rechnen?
Ja, ich glaube, gerade wenn man anfängt, sollte man sich nicht von Abmeldungen irritieren lassen. Also Leute melden sich von Newslettern ab und Leute melden sich auch, manchmal kann man Gründe angeben, warum man sich abmeldet und Leute melden sich auch aus Gründen ab, wo man denkt, so, naja, weiß ich nicht. Aber das darf man nicht so an sich ranlassen. Also weil da muss man sich in die Leute reinversetzen und wie oft bin ich schon genervt von Mails gewesen, oder auch von Newslettern, wo ich mir denke so, ach ja, mein Gott, ja, den muss ich nicht mehr lesen und drücke dann einfach direkt auf Entfernen, ohne ihn wirklich zu öffnen. Und das ist okay. So, das ist, wir merken das jetzt halt, dass die Menschen das tun. Und daran muss man sich gewöhnen. Das sollte man machen. Und ansonsten einfach anfangen und sich ein schönes Konzept überlegen. Und dann kann man das Konzept auch on the fly weiter verändern. Das mache ich ja auch nicht anders.
Ja, Tarek, nochmal ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns heute so viel zum Thema Newsletter erzählt hast.
Ja, gerne.
Ja, und wenn du auch seinen Newsletter abonnieren möchtest, den Link dazu findest du hier in den Shownotes. Dort findest du auch sein Twitter-Profil und noch ein Interview mit ihm. Ich hoffe, der Podcast heute hat dich interessiert, hat dich vielleicht auch inspiriert und dir etwas geholfen. Das Gespräch findest du übrigens auch auf der medienpraxis.blog-Website. Dort kannst du in den Kommentaren gerne auch Fragen hinterlassen, auch Fragen zu anderen Themen aus dem Bereich Medien. Und du findest mich auch bei Twitter unter Heiko-LE. Auch dort freue ich mich immer über Fragen zu den Themen Medien, Journalismus, redaktionelle Arbeit. Ja, danke dir fürs Zuhören, bleibe gesund und ich denke, wir hören uns hier bald wieder. Vielen Dank und tschüss.